Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inforadio-Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und ich spreche heute mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Hallo, Herr Tooze.
Hallo.
Bei uns geht es heute um das Thema die Schere zwischen Arm und Reich in der Corona-Pandemie. Herr Tooze, die reichen Länder können so viel Impfstoff kaufen, wie vorhanden ist. Wie gehen aber die armen Länder damit um? Denn die können ja nur auf Unterstützung hoffen.
In der Tat, die Belieferung mit Impfstoffen ist ungeheuer ungleich verlaufen. Die reichen Länder haben die gesamte Lieferung im ersten Jahr mehr oder weniger monopolisiert. Es gibt das bekannte COVAX-Programm über das UN gesteuert, das versucht, für Länder niedrigen Einkommens Impfstoffe zu beschaffen. Das ist gelungen, hat aber große Anlaufschwierigkeiten gehabt. Die Finanzierung damit hat es gehapert. Und vor allem hat man sich verlassen natürlich auf Lieferungen aus Indien. Und Indien ist mittlerweile selbst tief in die Krise geraten. Das heißt, das Serum Institute ist strategisch für die Belieferung von ärmeren Ländern mit Impfstoffen. Und der Nachschub vom Serum Institute wurde von Indien gebraucht. Das war ein kritischer Faktor. Die Länder mittleren Einkommens, wenn wir über Chile reden oder Peru oder die Türkei, die haben sich Impfstoffe vor allem aus China und aus Russland beschafft. Also das sind vorrangig dann die Kunden für Sinopharm oder für Sputnik 5. Aber die Belieferung mit den teuren westlichen Impfstoffen, Moderna, BioNTech, ist vor allem an die reichen Länder gegangen, Europa, Nordamerika. Das ist die globale Ungleichheit in einer ganz krass materiellen Form.
Jetzt soll Afrika beispielsweise von der EU Impfstoffdosen erhalten. Auch BioNTech und Pfizer haben 2 Milliarden Impfdosen für ärmere Länder angekündigt. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt oder nicht ausreichend, um momentan zu unterstützen?
Es ist bestimmt ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist natürlich, wann kommen diese Impfdosen dort an? Die Frage dieses Jahres sind Produktionsengpässe. Eine Frage ist, wie man sich das leistet, wie man die Bestellungen aufgibt und wer sich das leisten kann und welche Impfstoffe gekauft werden. Die zweite Frage, wie wir jetzt nur zu genau wissen, ist, was kann produziert werden und wie schnell können diese Dosen geliefert werden? Und das ist im Grunde der kritische Fehler gewesen im letzten Jahr, ist einfach die Kapazitäten nicht schnell genug ausgebaut zu haben. Das heißt, längerfristig denke ich, dass die Einsicht reicht, um zu verstehen, dass wenn nicht alle sicher sind, keiner von uns sicher ist. Aber die Frage ist einfach nur, wann werden diese Dosen verteilt? Wie lange kann das brauchen? Und bei der jetzigen Planung ist klar, dass ein sehr großer Teil der Menschheit erst 2022 beliefert werden kann.
Aber ist es da richtig, auf die Belieferung zu setzen oder wie es jetzt beispielsweise mit Afrika geplant wird, auch Geld in die Infrastruktur zu stecken, um dort auch die Produktion vor Ort voranzutreiben?
Das ist absolut richtig. Wenn wir über Belieferung reden, dann reden wir ja konkret über Produktionsstätten. Wo wird produziert? Und das zentralisierte Modell funktioniert zu einem gewissen Grad, aber wenn wir über die Belieferung der Weltbevölkerung reden, dann müssen wir über eine dezentrale Produktion reden. Das heißt, wichtig ist es, Kapazitäten zu bauen. Indien hat da wirklich, ist wirklich das Beispiel dafür. Seit den 80er Jahren haben einige indische Pharmaziefirmen, sind da wirklich massiv eingestiegen in die Impfstoffproduktion. Weniger Entwicklung als Produktion. Serum Institute ist mittlerweile das Wichtigste, die größte Kapazität weltweit für Impfstoffproduktion. Und eine ähnliche Einrichtung in Afrika aufzubauen, wäre ein Riesengewinn für die globale Entwicklung. Ähnlich in Lateinamerika und außerhalb Indiens auch in den größeren Ländern Asiens, sagen wir mal in Indonesien, Pakistan, in Malaysia könnte man denken. Das wären alles Möglichkeiten für eine solche dezentrale Produktion. Denn darum muss es gehen. Es geht ja darum, gewisserweise die Menschheit als Ganzes in die Lage zu versetzen, diese lebenswichtigen medizinischen Mittel selbst für sich selbst zu produzieren. Natürlich in globaler Koordination. Es müssen ja qualitativ hochwertige Impfstoffe und sichere Impfstoffe produziert werden, denn auch dort gibt es natürlich Ängste in Sachen Impfung. Aber längerfristig muss es darum gehen, ja, diese Dezentralisierung zu erreichen.
Es gibt momentan auch eine große Debatte rund um das Thema Patentrecht. Es wird gefordert, dass die Patente geöffnet werden sollen, dass auch andere Länder darauf Zugriff haben. Wie sehen Sie das? Vielleicht auch ein wenig aus amerikanischer Sicht, denn unter anderem aus den USA kam ja die Forderung, die Patente zu stoppen und die Zusammensetzung für alle zu öffnen.
Ja, der ursprüngliche Vorschlag kam aus Südafrika und Indien. Und das sind die Länder, die schon seit Jahrzehnten diesen Feldzug führen für eine Öffnung der intellektuellen Property Rights. Und das war nicht unerwartet, dass der Vorschlag letztes Jahr von Ihnen kam. Die UN hat auch versucht, ein sogenanntes Patent Pooling System einzurichten. Die Firmen haben sich leider Gottes dafür nicht freiwillig gemeldet. Man würde meinen, dass es in den Führungsetagen der pharmazeutischen Industrie gewisserweise die strategische Weitsicht so weit wäre, dass sie einsehen würden, in einem solchen Moment kann es nicht um den Versuch gehen, möglichst viel Gewinn aus der Situation zu schlagen. Es ist ein Moment für eine massive weltweite Zusammenarbeit. Es wird ja auch immer mitgedacht, dass ihre Entwicklungsleistung gebührend entschädigt wird. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt hier entrechtet werden. Und die Entwicklung ist ja in sehr großem Teil durch öffentliche Gelder subventioniert worden, sodass das wirklich ein Gebiet ist, wo man meinen würde, Flexibilität ist angesagt. Und es hat nicht lange gebraucht, bis die Biden-Administration eingesehen hat, dass es in diesem Moment einfach essentiell ist, hier Flexibilität zu zeigen. Es ist einigermaßen erstaunlich, muss man sagen, dass die EU mit Deutschland in Führung sich da stur gestellt hat und nicht mitspielen möchte. Im Grunde aber gibt es, glaube ich, keine wirkliche Debatte darüber, dass über die Patente hinausgehend das eigentliche Problem die Kenntnisse sind, das Know-how, das in den Produktionsstätten drinsteckt. Das heißt, es ist schön und gut, das Patent zu öffnen. Das heißt aber lange nicht, dass jetzt dadurch jemand in die Lage versetzt wird, tatsächlich Impfstoffe zu produzieren. Und wiederum hätte man meinen müssen, dass das letztes Jahr hier strategisch angesetzt wird. Und das sieht man ja bei AstraZeneca, mittlerweile natürlich in Verruf geraten zwischendurch. Aber das AstraZeneca-Projekt mit dem Oxford-Impfstoff war ja von vornherein auf eine großzügige, großflächige, globale Produktion angelegt. Das heißt, man hat von vornherein neue Produktionsstätten, vor allem das Serum Institute in Indien, mit reingenommen in das Programm. Und dann entsteht diese Frage nach der Kontrolle über die Patente überhaupt nicht im Grunde, weil man schon maximal Produktionsstätten eingebaut hat in die Planung. Und das geschah bei BioNTech, Pfizer und bei Moderna nicht. Das wurde recht eng gehalten, diese Produktionskapazitäten. Und es muss jetzt darum gehen, möglichst schnell neue Kapazitäten in die Produktion einzubinden. Die Patentgeschichte ist ein Politikum. Das Prinzip ist, glaube ich, gewisserweise von der Gerechtigkeitsseite her gesehen relativ simpel. Es sollte eigentlich klar sein, dass das Patent in einer solchen Notsituation geöffnet wird. Aber worum es letztendlich geht, wenn es uns darum geht, Impfstoffproduktion zu maximieren, ist eigentlich nicht das Patent, sondern so ein Know-how-Transfer. Das muss sehr aktiv betrieben werden von den Entwicklungsfirmen. Und da hat es letztes Jahr einfach gefehlt an der nötigen Investition, in dieser Ausweitung der Produktionskapazität.
Und gerade weil es an Impfstoff und Know-how fehlt, wird vermutlich auch die Kluft zwischen armen Ländern und Industriestaaten jetzt gerade in der Corona-Pandemie auch nochmal umso größer, oder?
Das ist ein Faktor. Die Ungleichheit, die sich aufgetan hat zwischen reichen Ländern mittleren Einkommens und Entwicklungsländern, war schon in der Krise selbst angelegt und unter anderem natürlich auch im Verlauf der Pandemie. Es ist nun leider so der Fall gewesen, dass neben Europa und Nordamerika eben auch Lateinamerika und nun Indien sehr schwer von der Pandemie selbst betroffen worden sind. Und da potenzieren sich strukturelle Ungleichheiten, Schwächen auf Seiten der Entwicklungsländer. und darüber hinaus dann eine Anfälligkeit ihrer Wirtschaften, zum Teil wenig diversifiziert, sehr eng angekoppelt zum Beispiel an die Tourismusbranche in vielen Fällen, wo die Schäden sich dann multiplizieren. Und wenn es noch dazu kommt, dass es an Impfstoffen fehlt und es erst, sagen wir mal, 2022 zu einer umfassenden Impfung kommt, dann sehen die Entwicklungsmöglichkeiten natürlich sehr schlecht aus. Und mittel- und längerfristig muss man auch darüber nachdenken, wie man die Bildungsverluste kompensiert, die im letzten Jahr entstanden sind. Und nirgends in der Welt ist der Schaden größer gewesen als in den Entwicklungsländern in dieser Hinsicht und vor allem in Lateinamerika, wo es zum Teil über Monate hinweg zu Lockdowns gekommen ist. Es ist sowieso von der Entwicklung der Bildungschancen her gesehen eher ein schwaches Teil der Welt, Lateinamerika. Und da muss man wirklich befürchten, dass sich die längerfristigen Schäden in die Billionen belaufen. Das ist wirklich ein schwerer Schlag für eine gesamte Generation an zukünftigen Arbeitern und Arbeitskräften.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da gerade besonders betroffen von der derzeitigen Situation beispielsweise auch die Inselstaaten sind. Wie schätzen Sie dort die Lage ein?
Sie ist sehr kritisch zum Teil gewesen. Also ich befinde mich im Moment auf den Bahamas und da kam es letzten Jahr sage und schreibe zu einem Rückgang im Bruttosozialprodukt von 17%. Das heißt also, ein Sechstel des Bruttosozialprodukts fiel weg. Also ein Riesenschlag für die Wirtschaft hier. Das sieht man über die gesamten Inselstaaten der Karibik, aber auch im Indischen Ozean. Das gleiche Bild. Die Touristen bleiben weg. Es wird Jahre dauern, bis der gewöhnliche Tourismusfluss wieder seinen Gang nimmt. Man denkt auch an größere Staaten, wie zum Beispiel die Dominikanische Republik, ein Land mit 10 Millionen Einwohnern, sehr schwer abhängig vom Tourismus. Und das sind Länder zum Teil, die sich auch gerade in der Erholung waren von Schocks anderer Art. In den Bahamas, dem riesen Hurricane von 2019. Das heißt also, hier potenzieren sich die ökologischen Schocks. Lange vorhergesagt natürlich, das ist das Anthropozän, das ist das Zeitalter, in dem das Blowback, die Rückwirkung aus der ökologischen Destabilisierung tatsächlich auf menschliche Gesellschaften jetzt wirklich zurückschlagen mit voller Wucht. Und nirgends erlebt man das intensiver als in den kleinen Inselstaaten der Karibik und des Indischen Ozeans und des Pazifiks. Da potenzieren sich diese Faktoren wirklich massiv.
Wenn die Wirtschaftsleistung so massiv eingebrochen ist, wie Sie es gerade geschildert haben, ist das ausschließlich auf den fehlenden Tourismus zurückzuführen und darauf, dass ansonsten kaum Industrie vor Ort ist? Oder wie kann man das erklären?
Ja, das sind Länder in vielen Fällen, die kein wirkliches Entwicklungsmodell haben. In den Bahamas stagniert das Bruttosozialprodukt zwar auf einem erheblichen Niveau, aber es stagniert seit 20 Jahren. Das heißt, es schwankt zwischen $35,000 im Jahr und $40,000 über 20 Jahre hinweg. Das heißt also, es ist ein kleines Land ohne wirkliches Entwicklungsmodell. Das kann man natürlich auch für andere Teile der Karibik sagen. Das ist zum Beispiel für Jamaika auch der Fall. Und vor allem am schwersten betroffen von dieser strukturellen Krise ist natürlich ein Armutsherd wie bei Haiti, wo die Menschen wirklich ums Leben kämpfen müssen und sind dann zur Migration getrieben. Das heißt, das ist die Antwort dann auf eine solche strukturelle Krise, ist die Migration. Das also erlebt man innerhalb einer Region wie die Karibik. Die Bauarbeiter für den Tourismussektor rekrutieren sich vor allem aus Haiti, aber eben auch in der Wanderung von Menschen aus Guatemala, aus Honduras, aus El Salvador in Richtung Norden auf Amerika zu, die sich dann stauen an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Das sind nicht mehr hauptsächlich Mexikaner, die nach Amerika illegal auswandern, sondern Menschen aus Zentralamerika, vor allem aus diesem Northern Triangle so genannt. Also Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Und diese viel versprochen, es wird ja immer als zukünftig besprochen, also diese Völkerwanderung, die ausgelöst werden wird durch ökologische Krisen, in einem solchen Gebiet sieht man das unmittelbar als heutige Realität.
Sie haben auch gesagt, gerade darüber hinaus sind Inselstaaten vom Klimawandel bedroht, stehen aber gleichzeitig auch ganz alleine da, oder?
das ist eines der Phänomene solcher Regionen, ist diese Abkapselung gegeneinander, sodass wirklich krasse Unterschiede nebeneinander existieren können. Und viele dieser Regionen sind natürlich überlagert durch eine hochkomplexe Geschichte des Imperialismus, der Kolonisierung, der Sklaverei, der nationalen Unabhängigkeitsbewegung, des Kalten Krieges. Das spielt sich ja gerade in, vor allem in der Karibik, mit massiver Wucht aus, sodass die Region als solches auch nicht kein geschlossenes Bild darstellt. Es ist nicht so, man könnte ja von außen stehend sagen, okay, das ist im Grunde eine recht diverse Wirtschaft, die sie dort haben, zum Teil Finanzsektor, bekannt, berüchtigt als Steueroasen auf der einen Seite, dann haben sie Logistik in Panama, sie haben den Tourismus, sie haben die verarbeitende Industrie, die T-Shirts aus Honduras, ist ja im Grunde ja ein diverses Programm, im Grunde deshalb die Basis für Stabilisierung, aber im Gegenteil, das ist balkanisiert, das ist jeweils für Staat, Insel für Insel diversifiziert und das untergräbt die kollektive Fähigkeit, dann auf solche Krisen zu reagieren. Das spielt sich dann in massiven sozialen Verwerfungen aus, weil Nationalitäten gegeneinander ausgespielt werden, selbst auf einer Insel wie Hispaniola, wo sie die Dominikanische Republik neben Haiti haben, auf der gleichen Insel, massive rassisch aufgeladene Spannung zwischen dem spanisch sprechenden dominikanischen Teil und dem französischen Kreol sprechenden haitischen Teil, wo zum Teil wirklich ein Apartheid-Regime in der DR, in der Dominikanischen Republik, betrieben wird. Und dann der Twitter-Status von Puerto Rico, Teil der Vereinigten Staaten, aber eben kein Bundesstaat. Solche Phänomene sind für eine Region wie die Karibik wirklich bezeichnend, sodass sich diese Fähigkeit zur kollektiven Lösung von gemeinsamen Problemen einfach nicht vorhanden ist.
Das heißt, was muss da passieren? Kann da überhaupt gegengesteuert werden?
Die einzige Antwort, und ich meine, das Problem ist gewisserweise, stellt sich, aber es ist nicht offensichtlich, wie eine solche Antwort mobilisiert werden kann, ist längerfristig Investitionen in Infrastruktur. Wir haben Glück heute, dass die Stromzulieferung gerade und heute auf unserer Insel gut funktioniert und wir diese Aufnahme machen können. Vor ein paar Wochen hat das ein bisschen gehapert damit. Es braucht also Investitionen, vor allem in Infrastruktur, Strom, Internet und eben auch Bildung vor allem. Das ist das ganz Wesentliche. Wenn Sie sich den Unterschied ansehen zwischen einem Erfolgsmodell, zum Beispiel Costa Rica, und einem Land wie Jamaika, reden wir nicht von Haiti, dann ist eines der Riesenunterschiede der Bildungsgrad der Bevölkerung. Das verlangt natürlich eine Politik, die gezielt die Ressourcen in die richtige Richtung pumpt. Und darüber hinaus braucht es Integration. Es braucht gemeinsames Handeln über komplexe historische Grenzen hinweg, um gemeinsam Ressourcen zu mobilisieren. Und das sind, glaube ich, die Herausforderungen für die Zukunft.
Eigentlich müsste die UN beispielsweise doch mit einem umfassenden Aufbauprogramm reagieren, um genau diese Punkte anzugehen, die Sie da angesprochen hatten, gerade auch wenn es um die Zeit nach Corona geht.
Ja, das Problem, ich habe fast absichtlich nicht von der UN geredet, weil die UN, es fehlt ihr einfach an Schlagkraft. Die UN hat nicht die Mittel. Die UN ist chronisch unterfinanziert. Das heißt also, realistischerweise kann man sich ein solches Programm eigentlich nicht von der UN kommend vorstellen. Und die Frage ist, wo kommt ein solches Programm her? Und man muss sagen, dass sich in vielen Teilen Zentral- und Lateinamerikas mittlerweile ein tiefer Pessimismus verbreitet. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass die Entwicklungsfrage gestellt wird. Die Entwicklungsfrage stellt sich ja im Grunde seit Anfang der modernen Geschichte Lateinamerikas und Zentralamerikas mit der Bildung von Nationalstaaten. Ganz konzentriert in den 50er und 60er Jahren, wo nationale Modernisierungsprogramme angesagt waren. Und es ist ein Teil der Welt, wo gewisserweise die Zukunft ständig versprochen worden ist und irgendwie nie angekommen ist. Man ist nie in der Zukunft angekommen. Das heißt nicht, dass es nicht Fortschritt gibt, aber die große langfristige Entwicklungsperspektive ist sehr schwer, sich auszumalen. Das Modell muss letztendlich, und es ist schwer, das zu sagen, aber eine Ankopplung an die großen Warenflüsse der Welt sein. Es geht um die Integration auf mehr oder weniger produktive Weise in die Supply Chains, also die großen Lieferketten der Welt. Und das ist ein Modell, das funktioniert. Die Frage dann ist, wie man die Vorteile und den Wachstum, der dadurch entsteht, mehr oder weniger gleich verteilen kann. Denn das ist das Problem. Also lokale Entwicklungsstrategien, die funktionieren. Es gibt hier zum Beispiel in Panama einen riesen Logistiksektor. Es gibt auf den Cayman Islands und Bahamas ein durchaus hochwertiges Finanzsystem, das dazu dient, Gelder aus dem Norden, Europa und Amerika durchzuschleusen und vor Steuern zu schützen. Man könnte das natürlich umlenken. Es gibt verarbeitende Industrie in bestimmten Teilen. Die Frage ist, wie man das zusammenbindet und die Ressourcen, die dort mobilisiert werden, für die allgemeinere Entwicklung mobilisieren kann. Und das ist das Problem. Das ist nur in seltenen Fällen wirklich gelungen. Man hat wirklich Mühe, Beispiele zu nennen. Für Lateinamerika war Chile immer das Beispiel. Aber Chile hat einen sehr schweren Schock erlitten, nicht nur 2020 durch Covid, sondern 2019 durch die riesigen gesellschaftlichen Proteste, die damals stattfanden. Und gerade jetzt in den letzten Wochen sehen wir ja, wie dort es durch die Volksabstimmung zu einer neuen Konstituanten, also einer neuen verfassungsgebenden Versammlung kommen soll, um gerade dieses Problem selbst im Musterland Chile anzupacken. Das heißt, wie verteilt man, wie institutionalisiert man eine gerechtere Verteilung der Entwicklung, die tatsächlich möglich ist, aber eben nur bisher bestimmte Teile der Bevölkerung beglückt hat. Und das ist die Riesenherausforderung. Diese Herausforderung bestand vor der Covid-Krise und sie stellt sich jetzt mit noch höherer Aktualität im Zuge der Erholung von diesem Schock.
Herr Thus, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie die gerne abrufen über die Inforadio Website oder über alle gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer sehr über Fragen und Anregungen. Schicken Sie uns dafür gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.